Könnt gerne Gottes Wort schon aufschlagen im Hebräerbrief im 9. Kapitel. Dort wollen wir uns heute den letzten Abschnitt aus diesem Kapitel miteinander ansehen und darüber nachdenken, was Gott uns dort mitgibt. Aber bevor wir dort genau hineinblicken, möchte ich mit uns noch einen kleinen Rückblick machen oder einen kleinen Ausflug machen, sozusagen zum letzten Abend, an dem unser Herr Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam in jenem Obergemach in Jerusalem zusammen ist. Sie feiern dort auch das letzte Abendmahl Jesu, aber auch das erste Abendmahl als Bundesbegründung für den neuen Bund mit Jesus zusammen. Und es ist eine ganz besonders vertraute Gemeinschaft zwischen Jesus und seinen Aposteln, den Jüngern, die da bei ihm sind. Judas hatte sie bereits verlassen und Jesus hat dort noch einmal einige wichtige Dinge an seine Jünger mitzugeben. Und er will sie dort etwas vorbereiten auf das, was sie jetzt erwarten würde, das, was jetzt auf sie zukommt in den nächsten Tagen, ja eigentlich bis zum Ende der Welt. Aber die meisten von ihnen können sich das in dem Augenblick irgendwie noch so gar nicht richtig vorstellen, was jetzt so kommen würde. Und dort versucht Jesus, sie zu trösten. Und er gibt ihnen diese Worte mit auf den Weg. Wer möchte, kann das auch mitlesen in Johannes 14, die ersten vier Verse. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dorthin wisst ihr den Weg. Und wer dann so ein wenig weiter liest, der sieht sehr schnell, dass die Apostel Thomas und Philippus, die sind oft nicht so berühmt, aber an der Stelle werden sie auch mal namentlich erwähnt und wahrscheinlich auch die anderen Jünger eigentlich gar nicht so richtig verstehen, wovon Jesus hier jetzt redet. Sie haben mit ganz was anderem gerechnet, was auf sie zukommen würde und können das in dem Moment überhaupt nicht für sich einsortieren. Und ganz ehrlich, ich spreche von mir. Es gibt nicht wenige Stellen in Gottes Wort, da geht es mir und vielleicht uns oft ähnlich. Wir fragen uns, was hat das jetzt zu bedeuten? Was wird das vielleicht auch bedeuten, wenn es zur Erfüllung kommt? Und wir stehen da und verstehen es nicht so wirklich ganz. Und es gibt so viele Dinge in Gottes Wort, wo ich eigentlich so richtig schon gespannt drauf bin, wie das einstmals sein wird, wenn wir in der Herrlichkeit sind und uns dann die Augen aufgehen und wir verstehen dürfen. Ah, ja, genau. Das war es, was Gott uns sagen wollte, mit dem, was er hier uns mitgegeben hat. Aber eines, denke ich, wird selbst in diesem kleinen Abschnitt aus dem Johannesevangelium klar, aus dieser kleinen Botschaft an seine Jünger, dass Jesus ihnen sagt, seid nicht bestürzt, seid nicht bekümmert, seid nicht traurig, ich tue alles für euer ewiges Heil, ich kümmere mich um euch. Und unser heutiger Predigttext im Hebräerbrief, der erklärt jetzt eigentlich genau diese Situation, genau das, was Jesus seinen Jüngern mitgibt, gibt hier noch eingehender. Wenn er hier gesagt hat, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. So kann man das, was wir gleich im Hebräerbrief lesen, fast wie einen Kommentar dazu lesen, eine Erklärung, was Jesus denn tatsächlich damit auch gemeint hat und was er getan hat. Und so wollen wir heute diesen Vorhang ein bisschen zur Seite schieben, einen Blick auf diese himmlische Herrlichkeit werfen, in die Jesus nach seiner Himmelfahrt eingegangen ist und zusehen, was er dort tut. Ja, was tut er dort? Wie geht Jesu Dienst, nachdem er gekreuzigt war, nachdem er auferstanden ist, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, wie geht es weiter? Wie sieht der Dienst Jesu als unseres hohen Priesters, als unseres Heilands und Erlösers aus, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist? Jesus tut alles für unser ewiges Heil. Und lasst uns heute diese Verse 23 bis zum Ende des Kapitels 9 im Hebräerbrief miteinander lesen. Es ist nun nötig, dass diese Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Jesus Christus tut alles für unser ewiges Heil. Ich möchte hier diesen Abschnitt in 4 Schritten angehen. Wer sich das vornimmt kann das und mitschreibt, kann sich das vielleicht dann besser merken. In 4 Schritten. Erstens, er bereitet den Himmel vor. Zweitens, er tritt für uns vor Gott ein. Drittens, er tilgt unsere Sünde. Und viertens, er kommt wieder zum Heil. Ein erstes. Er bereitet den Himmel vor. Jesus bereitet den Himmel vor. Jesus hat ja seinen Jüngern versprochen, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus bereitet für uns einen Ort im Himmel vor, an dem wir dann die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Und wenn wir uns das vorstellen, Jesus geht in den Himmel, um uns einen Ort zu schaffen, an dem wir die Herrlichkeit verbringen dürfen, dann ist das eigentlich schon gewaltige Wahrheit genug, eine herrliche Wahrheit, über die wir staunen und staunend anbeten dürfen. Und das Erste, was Jesus dort tut, ist, er reinigt den Himmel für uns. In Vers 23 lesen wir, es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge, also dort geht es um die Stiftshütte oder den Tempel im Alten Bund, hierdurch gereinigt werden. Das ist noch ein Rückbezug auf das Blutvergießen, von dem in Vers 22 die Rede war. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Die himmlischen Dinge selbst aber, und dort müssen wir eigentlich das ergänzen, müssen gereinigt werden durch bessere Schlachtopfer als diese Tieropfer, wie es sie im Alten Bund gab zur Reinigung der Stiftshütte und des Tempels. Nun, wir kennen das so ein bisschen aus unserem alltäglichen Leben. Wenn jemand ein neues Haus baut, wenn jemand sozusagen Wohnungen herrichtet, dann muss man erstmal so richtig einen Grundputz machen, bevor man dort einziehen kann. Die Bauarbeiter haben viel Dreck hinterlassen, es muss erstmal so richtig sauber gemacht werden, bevor man in ein neues Haus, in eine neue Wohnung einziehen kann. Aber die meisten von euch wissen, dabei bleibt es nicht. Dieses Putzen, dieses Reinigen, das hört irgendwie nie auf. Man denkt, ja, endlich habe ich es mal sauber gemacht und gerade frisch die Böden gewischt. Schon kommen die gummibestiefelten, beschuhten Kinder rein und das Ganze sieht so ähnlich aus wie vorher. Und man hat im Grunde die gleiche Arbeit wieder. Oder vielleicht hat man gerade die Fenster schön geputzt und freut sich endlich, dass sie so schön sauber sind. Und dann kommt der Regen, den gerade keiner erwartet hat und sie sind wieder dreckig. Ihr kennt das. Wir müssen eigentlich immer wieder hinterher putzen und immer wieder sauber machen. Und wer hier im Schubertgarten schon bei Arbeitseinsätzen war, ja, der weiß es. Ich denke nur an den Platz da draußen, könnt ihr mal beim Nachhausegehen gucken. Den haben wir neulich erst sauber gemacht, hinterher kam der Sturm, jetzt liegt alles voll Eicheln. Das geht so schnell. Ja. Wir machen es sauber und hinterher dauert es nicht lange, es ist wieder dreckig. Und so muss in geistlicher Hinsicht auch Gottes Wohnung gereinigt werden. Das war auch schon so bei der Stiftshütte, diesem Abbild der himmlischen Dinge, wie es hier genannt wird. Die Stiftshütte ist sozusagen ein Bild von dem, was Gott im Himmel hat, als seinen herrlichen Tempel, seinen Wohnort, ein Bild hier auf Erden, ein sichtbares Heiligtum. Es musste gereinigt werden. Und es wurde einmal sozusagen grundgereinigt bei der Einweihung, um überhaupt diese diesen Ort für den Gottesdienst zu reinigen und tauglich zu machen. Wir lesen das zum Beispiel in 2. Mose 29 oder in 3. Mose 8. Und dann ist Gott dort eingezogen und war dort sozusagen an diesem Ort hier auf Erden ein Stück weit zu Hause, um dort den Menschen zu begegnen. Aber dieses einmalige Reinigungsopfer genügte nicht im Alten Bund. Es musste jedes Jahr wieder, beständig, immer wieder erneut gereinigt werden von der Verunreinigung durch die Sünde der Menschen. Denn dieses alte irdische Heiligtum befand sich in der Mitte eines sündigen Volkes. Es wurde immer wieder unrein und alljährlich am Versöhnungstag musste es neu gereinigt werden. Immer wieder. Immer wieder. Wie steht es jetzt um das himmlische Heiligtum, das echte, das wahre, nicht dieses Abbild hier auf Erden, das immer wieder gereinigt werden muss? Muss dieses himmlische Heiligtum jetzt auch gereinigt werden? Ja, sagt unser Vers hier. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hier auf Erden, die Stiftshütte, durch Tierblut, also hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese, durch das Opfer Jesu. Auch der Himmel muss gereinigt werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber an der Stelle habe ich schon gestockt, ja, ein bisschen stutzig geworden. Wie? Also der Himmel muss gereinigt werden? Kann das sein? Ich meine, wenn ich mir etwas Reines, Heiliges, Schönes, Dreckfreies vorstelle, dann ist es der Himmel. Aber hier ist davon die Rede, der Himmel muss gereinigt werden. Gibt es im Himmel Sündenschmutz? Das hätten wir da wahrscheinlich nicht erwartet. Und es bleibt auch bei dieser Randbemerkung. Die Ausleger sind sich nicht so ganz im Detail einig, worum es vielleicht exakt geht. Aber wir lesen an wenigstens drei Stellen der Heiligen Schrift, dass selbst Satan im Himmel wohnt und dass er von dort hinausgestoßen wird, dass der Himmel sozusagen gereinigt wird, auch von ihm. Zum Beispiel in Johannes 12, Vers 31, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, aus dem Himmel entfernt. Ihr kennt das ja vielleicht aus dem Buch Hiob, wo der Satan mit Gott so diskutiert und in dieser Versammlung der Gottessöhne im Himmel erscheint. Er hat Zugang zu Gott. Und er wird hinausgeworfen. Oder in Lukas 10, Vers 18, er sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Er wird hinausgeworfen. Und noch etwas ausführlicher, lesen wir jetzt nicht in Offenbarung 12, Vers 7 bis 9. Dort lesen wir, dass der Himmel gereinigt wird vom Teufel, dass er hinausgestoßen wird und dort keinen Raum mehr hat. Aber vom Zusammenhang her scheint es doch etwas mehr darum zu gehen, dass das himmlische Heiligtum davon gereinigt werden muss, dass es überhaupt erstmal zugänglich gemacht werden muss, damit so sündige Menschen, wie wir es sind, dort überhaupt hinein können. Sobald wir dort auftauchen, ist es verunreinigt, weil wir sind Sünder. Wir bringen unsere Unreinheit mit hinein, wie diese Gummistiefel tragenden Kinder, die in die frisch geputzte Wohnzimmer reinlaufen. Wo wir auftauchen, ist hinterher verunreinigt. Und sobald Sünder in dieses Heiligtum eintreten, beflecken wir es und wir machen es unrein. Nun bringt Christus am Kreuz ein besseres Sühnopfer dar, durch das er unsere Sünde und ihre befleckende Wirkung, also die Sünde ihre befleckende Wirkung verliert. Und ganz ähnlich, auch wie am Versöhnungstag, alljährlich, das im Alten Bund der Fall war, geht es nun eigentlich nicht so sehr um eine Reinigung von der bereits vorhandenen Unreinheit, von den Sünden, die da sind, sondern eher um eine Abwehr der drohenden Sünde und Verunreinigung. Das sagen viele von uns vielleicht, ja, das hätte ich zu Hause auch gern. So, ich mache sauber, damit es hinterher nie wieder schmutzig wird. Ja, so im Vornherein sozusagen putzen, bevor etwas dreckig wird, damit es hinterher nicht mehr dreckig wird. Da haben wir kein Bild für auf Erden, sowas gibt es bei uns nicht. Aber dieses Sühnopfer Christi funktioniert so, tatsächlich so, dass er sozusagen im Vornherein eine Reinigung erwirkt, damit Sünder dort keine Unreinheit eintragen können. Und wisst ihr was, diese Reinigung brauchen wir auch heute, auch hier als Gemeinde Jesu. Wir sind heute ganz ähnlich wie die Stiftshütte im Alten Bund sozusagen das irdische Abbild des himmlischen Heiligtums als Tempel Gottes in dieser Welt. Wir als Gemeinde des neuen Bundes sind das Haus Gottes in dieser Welt, der Ort, an dem Gott wohnt, sein Tempel, sein Heiligtum. Wir brauchen diese Reinigung von Sünde hier in unserer Mitte, damit wir uns Gott nahen können und damit Gott hier in unserer Mitte wohnen kann. Und auch hierfür hat Christus sein besseres Opfer dargebracht, dass wir heute Gottes Heiligtum sein können, der Ort, an dem Gott wohnt. Jesus Christus tut alles für unser himmlisches Heil. Er bereitet den Himmel vor. Er reinigt ihn durch sein besseres Sühnopfer ein für alle Mal. Er reinigt das Haus Gottes. Und damit aber nicht genug. Sein Dienst geht noch weiter. Ein zweites, er tritt für uns vor Gott ein. Er tritt für uns vor Gott ein. Christus hat sich ein für alle Mal geopfert. Er hat ein für alle Mal den Himmel gereinigt. Und das ist jetzt geschehen, das ist vorbei. Es ist vorbereitet. Es war ein einmaliges Opfer, eine einmalige Vorbereitung des Himmels, eine einmalige Reinigung und Einweihung. Und das kann nie wiederholt werden. Und es muss auch nie wiederholt werden. Von da an tritt Jesus in das Allerheiligste und sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters, im Himmel, um dort zu regieren, aber auch um dort für uns vor Gott einzutreten. Vers 24. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Jesus sitzt jetzt im Himmel selbst. Das ist eines der seltenen Vorkommen auch hier im Brief, wo mal in der Einzahl von dem Himmel die Rede ist, denn es ist der Ort, an dem Gott wohnt. Er hat viele Bereiche des Himmels durchschritten und gereinigt und vorbereitet, aber jetzt ist er im Himmel der Himmel, an dem Ort, an dem Gott wohnt. Und er ist dort nicht untätig, sondern er tritt dort vor Gott, dem Vater, für uns ein. Wir hatten das schon einmal im 7. Kapitel, Vers 25. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt und sich für sie zu verwenden. Oder auch in 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1. Jesus Christus ist dort vor Gott und er verwendet sich für uns. Er tritt dort für uns ein. Er tritt vor Gott, den Vater. Ich stelle mir das so vor, dass er sagt, Vater, rechne ihm diese Schuld nicht an. Ich bin für ihn am Kreuz gestorben. Ich habe mit meinem Blut für seine Sünde bezahlt. Vater, rechne ihm diese Schuld nicht zu. Schau auf mich, schau auf meine Wunden, schau auf mein Sühnopfer am Kreuz. Du hast ihn erwählt. Ich habe ihn erlöst, ich habe ihn erkauft. Er ist mein. So tritt Jesus vor Gott, dem Vater, für uns, seine Erlösten, ein. Und er verwendet sich für uns. Und er stellt sich schützend vor uns. Und er greift Wort für uns. Jesus verwendet sich so für dich und für mich, vor seinem himmlischen Vater, vor dem Richter der Welt. Und er sagt, Gott, Vater, du hast deinen Zorn auf mich ausgegossen. Halt ihn zurück vor ihm. Sei nicht zornig auf ihn und seine Sünde. Ich habe für ihn bezahlt. Und stellt sich so schützend vor uns, dass uns Gottes Zorn nicht mehr treffen muss. Weil er, Gottes Zorn, das Strafgericht, das mich hätte treffen müssen, in seinem Tod auf sich genommen hat. Jetzt sitzt du hier, denkst du, er ist vielleicht weit weg. Ich kann das nicht sehen, kann mir es kaum vorstellen. Weißt du, was hier steht? Jesus tut das jetzt. Heute. Gerade eben. Das lesen wir hier. Jetzt. Jetzt steht er vor dem Angesicht Gottes, um für uns zu erscheinen. Spricht Jesus auch für mich? Jetzt und heute vor dem himmlischen Vater? Was für ein Trost ist das, wenn ich das sicher weiß, wenn ich das sicher wissen darf, weil ich Jesus gehöre. Was für ein Trost ist das, was für ein unglaublicher Trost zu wissen, ja, ich gehöre Jesus, er ist für mich am Kreuz gestorben und er steht jetzt vor dem himmlischen Vater. Vielleicht musst du dir ehrlich zugestehen, ich weiß es nicht sicher oder ich weiß es auch gar nicht. Dann bitte ich dich im Namen Jesu, begnüge dich nicht damit. Begnüge dich nicht damit, sondern komm zu Jesus und bitte ihn darum, dass er dir diesen reiternden Glauben an ihn schenkt und du wissen darfst, Jesus ist mein und ich bin sein und er vertritt mich heute beim Vater und stellt sich schützend vor mich, Sünder, damit ich Heil haben darf. Denn Jesus tut alles für unser ewiges Heil. Er tritt jetzt heute für uns vor Gott ein. Und ein drittes, er tilgt unsere Sünde. Jesus tut alles für unser ewiges Heil. Er tilgt unsere Sünde. Vers 25 und 26. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben oder zu tilgen. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren einmal am Kreuz gestorben. Er hat sich dort einmal selbst geopfert und sein Blut als Sühnopfer für unsere Sünde ausgegossen. Und damit hat er die Sünde getilgt oder aufgehoben, wie es hier übersetzt wird. Jesus Christus hat die Sünde am Kreuz, die Sünde an sich beseitigt. Nicht nur einzelne Tatsünden, sondern die Sünde und das Sündenproblem an sich beseitigt. Dieses Problem, das uns von Gott trennt. Er hat es weggeräumt. Das ist dieses große Problem von uns Menschen, das uns seit dem Sündenfall begleitet. Wir sind Sünder. Und diese Sünde trennt uns von Gott. Und wenn ihr die ersten Kapitel der Bibel lest, dann seht ihr, wie Adam und Eva aus dem Paradies hinausgejagt werden und ein Engel vor das Tor gestellt wird, damit da keiner mehr hineinkommt. Da ist eine Trennung. Und diese Trennung und diese Barriere, das ist die Sünde, die zwischen Gott und uns steht. Und Jesus räumt die weg. Mit seinem Opfer hat er diese Trennung für sein Volk beseitigt. Ein für alle Mal. Es war ein einmaliges Opfer und kein anderes Opfer, kein Tieropfer, wie es im alten Bund so häufig gegeben wurde, hat es jemals vollbracht. Er, der Sohn Gottes, wurde Mensch, um dieses Sühnopfer darzubringen, das uns tatsächlich mit Gott versöhnt. Und dieses Opfer muss und dieses Opfer kann nie wiederholt werden und es darf auch nie wiederholt werden. Und hier muss ich leider etwas zumindest erwähnen an dieser Stelle, das ich nicht ansprechen würde, wäre es eine Nebensache. Aber bis heute hält die römische Kirche daran fest, am Sonntag Messfeiern abzuhalten. Das ist der zentrale Bestandteil ihres Gottesdienstes, der dort am Sonntag gefeiert wird und sie bringen ein Opfer dar. Und sie halten daran fest, wer sagt, in der Messe werde Gott nicht ein wirkliches und eigentliches Opfer dargebracht, er sei ausgeschlossen, Anathema. Es ist eine Irrlehre. Es steht im krassen Widerspruch genau zu dem, was hier geschrieben steht. Liebe Geschwister, lasst uns davon Abstand halten. Es ist eine Lästerung, Gott noch Opfer bringen zu wollen, wo Jesus ein für alle Mal und für immer und ewig sein einziges Opfer am Kreuz dargebracht hat. Es kann und es darf nicht wiederholt werden. Gottes Wort ist klar und eindeutig. auch nicht um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben, zu tilgen, zu beseitigen. Und das ist ja das Großartige an Jesu Opfer, dass es einmalig war und dass es nicht wiederholt werden kann und nicht wiederholt werden darf, in keiner Form, wie auch immer. Der Preis ist bezahlt, diese Barriere ist beseitigt, die Sühne ist erwirkt und die Sünde für immer ausgelöscht und getilgt. Es ist vollbracht, sagt Jesus am Kreuz. Es ist vollbracht. Und die Sühne ist da. Und die Sünde ist getilgt. Und dazu ist Jesus am Ende der Zeit, bei der Vollendung der Zeitalter gekommen. Und mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt ist das letzte Zeitalter angebrochen. Im ganzen alten Bund läuft alles auf ihn hinzu und er vollendet es. Die Sühne ist vollbracht, er hat das vollkommene Opfer dargebracht, durch das er uns mit Gott versöhnt. Jesus Christus tut alles für unser ewiges Heil. Er tilgt unsere Sünde. Und ein viertes, er kommt wieder zum Heil. Er kommt wieder zum Heil. Jesus Christus tut alles für unser ewiges Heil. Durch sein Sühnopfer am Kreuz hat er für immer und ewig unsere Sünde getilgt. Nach seiner Himmelfahrt hat er den Himmel vorbereitet. Und er ist jetzt unser Fürsprecher bei Gott. Das eine hat er getan, vor 2000 Jahren, am Kreuz. Und als er in den Himmel einzog, um dann den Himmel zu reinigen und neben dem Vater Platz zu nehmen, wo er jetzt sich für uns verwendet. Und für seine blutserkauften Kinder vor Gott eintritt. Aber der Tag wird kommen, an dem Jesus wiederkommt. Und davon lesen wir in den beiden letzten Versen hier. Vers 27 und 28. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Ich weiß, dass es gerade in diesen Wochen in unserer Mitte doch so viele Schwestern gibt oder auch Familien, die noch ein Baby erwarten. Und es ist total schön. Und gerade einige von uns erwarten auch ihr erstes Kind. Und das ist dann meistens nochmal doppelt spannend. Und man wartet so auf diesen Tag und man freut sich schon so drauf, wenn man dann endlich sein erstes Kind in den Armen halten kann. Und das ist eine große Sehnsucht und dann ein Verlangen. Und das ist auch gut so. Aber jede Geburt ist auch ein Todesurteil. Jeder von uns muss früher oder später sterben. Und wenn wir gestorben sind, dann ist das Nächste, was uns danach noch erwartet, das Gericht Gottes. Wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und hier ist wahrscheinlich an das letzte Gericht gedacht, am jüngsten Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist gewiss. Jesus wurde gekreuzigt. Er wurde begraben, ist gestorben, wurde begraben, ist am dritten Tag auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren, er sitzt heute zur Rechten Gottes und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus lebt. Und Jesus kommt wieder und er kommt zum Gericht. Wie es dem Menschen einmal bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal, ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Im alten Bund, und das ist so auch, was hier durchaus so ein bisschen im Hintergrund steht, im alten Bund, da wartete das Volk am großen Versöhnungstag so sehnsüchtig darauf, dass der hohe Priester wieder aus dem Heiligtum herauskommt. Er hatte das Sühnopfer im alten Bund für sich selbst und für das Volk dargebracht und er geht hinein ins Allerheiligste und das Volk steht draußen und ist gespannt und wartet, ja, wird sich Gott mit uns versöhnen, wird er dieses Opfer annehmen, wird die Sünde bedeckt durch dieses Sühnopfer, das an diesem Versöhnungstag hier dargebracht wird. Wird sich Gott mit uns versöhnen? Wird der hohe Priester wieder lebendig aus dem Allerheiligsten herauskommen oder wird ihn Gott strafen? Und so steht das Volk wartend vor dem Heiligtum und bangt. Findet die Versöhnung statt? Und wenn das geschehen war, dann kam der hohe Priester heraus und das Volk jubelte und das Volk war glücklich. Ja, Sühnung war geschehen, wir waren wieder mit Gott versöhnt. In ganz ähnlicher Weise warten wir auch als Gemeinde Gottes auf diesen Moment, an dem unser Hohepriester Jesus Christus aus dem Heiligtum wieder heraustritt und sichtbar wiederkommt und das Heil mit sich bringt. Unsere Sünde ist getilgt, unsere Schuld ist bezahlt. Und wenn er dann wiederkommt, dann ist Sünde kein Thema mehr. Es ist vorbei, es ist abgeschlossen. Dann kommt er zum Heil, um uns in seine ewige Herrlichkeit aufzunehmen. Und das gilt nicht für jeden, sondern für die, die ihn erwarten, heißt es hier. Wenn Jesus wiederkommt, wird er die Menschheit richten, die Lebenden und die Toten. Er kommt zum Gericht. Und die einen, die ihn verachtet haben, die ihm nicht im Glauben gefolgt sind, als ihren Herrn und Erlöser vor ihm die Knie gebeugt haben, die wird er verurteilen. Zum Gericht in die ewige Hölle, dort, wo der Satan mit seinen Engeln ist. Aber die anderen, und von denen ist hier die Rede, für die er sein einmaliges Sühnopfer dargebracht hat, die wird er in seine Herrlichkeit aufnehmen. Für sie kommt er zum Heil. Und auch wenn es viele Ausleger vielleicht nicht wahrhaben wollen, so wird er doch sehr klar bezeugt, dass Jesus eben nicht für alle Menschen gestorben ist, sondern nur für die Bestimmten, die Gott erwählt hat. Seht hier in Vers 28 dann, aber Vers 27 lese ich noch einmal, wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, das betrifft alle Menschen. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, und das ist nicht mehr von allen die Rede, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Und das ist das einhellige Zeugnis der Heiligen Schrift. Hier ist ein Bezug zurück zu Jesaja 53, wo das angekündigt wurde, dass Jesus als das Lamm Gottes, als unser Sühnopfer vor Gott stehen wird. Und dort heißt es auch in Vers 12, Jesaja 53, Vers 12, er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Oder Matthäus 20, Vers 28, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Matthäus 26, Vers 28, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und diese vielen, für die Jesus sein einmaliges, sein vollkommenes Sühnopfer dargebracht hat, sie warten auf ihn. Wir warten auf ihn. Ja, wir warten sehnsüchtig auf den Tag, an dem unser Hohepriester aus dem himmlischen Heiligtum wieder heraustritt und uns zum Heil erscheint. Jesus Christus tut alles für unser ewiges Heil. Er bereitet den Himmel vor. Er tritt für uns vor Gott ein. Er tilgt unsere Sünde und er kommt wieder zum Heil. Was können wir aus diesem Abschnitt persönlich für uns mitnehmen? Hast du eine Wohnung im Himmel? Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Bereitet Jesus auch für mich eine Stätte im Himmel? hat er für mich den Himmel vorbereitet? Tritt er für mich vor Gott ein? Hat er meine Sünde getilgt? Kommt er für mich wieder zum Heil? Das sind die allerwichtigsten Fragen, die wir uns hier in diesem Leben, in dieser Welt stellen müssen. Denn er wird wiederkommen und sein Gericht halten. Auf welcher Seite darf ich dann stehen? Auf der Seite derer, für die er Sühne erwirkt hat, die er mit Gott, dem Vater, versöhnt hat, die er sagt, geht ein in meine himmlische Herrlichkeit. Oder auf der anderen Seite derer, die verdammt werden in alle Ewigkeit. Und wenn du sagen kannst, ja, Jesus hat für mich den Himmel bereitet. Er tritt für mich heute vor Gott ein. Ja, Jesus hat meine Sünde getilgt. Ja, Jesus kommt für mich wieder zum Heil. Dann preis den Herrn. Er ist so gut zu dir. Jesus tut alles für dein ewiges Heil. Ihm gebührt alles Lob und alle Ehre. Aber wenn du das nicht sicher weißt und wenn du sogar vielleicht sagen musst, nein, ich weiß das nicht, dann begnüg dich nicht damit. Du hast heute gehört, was Jesus für Sünder getan hat, als er am Kreuz gestorben ist, um sein einmaliges Sühnopfer für Gott darzubringen, um uns Sünder mit Gott zu versöhnen, um den Himmel zu bereiten als einen Ort, an dem auch wir Sünder einen Platz finden, weil er für uns vor Gott eintritt und mit seinem Sühnopfer unsere Sünde bedeckt und tilgt. Du hast gehört, was Jesus für Sünder wie dich und mich getan hat. Du hast gehört, was er für Sünder wie dich und mich tun wird und tut. Aber wenn du nicht weißt, ob es dir gilt, dann bitte Jesus, Herr Jesus, lass mich nicht in dieser Ungewissheit, sondern lass mich daran Anteil haben. Breite auch mir eine Wohnung im Himmel. Tilge meine Sünde und versöhne mich mit Gott, dem Vater. Ich will dir gehören und versöhne du mich mit Gott. Und weißt du was? Jesus steht da mit offenen Armen und er sagt, komm her zu mir. Ich lade dich ein, aber komm zu Jesus. Du hast einmal mehr diese herrliche Einladung gehört. Du hast einmal mehr das Evangelium gehört. Lass Jesus in deinem Leben deinen Heiland und deinen Erlöser sein. Jesus allein, auch das sollten wir mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in unserem Abschnitt geht es eigentlich immer nur darum, was Jesus getan hat. Was Jesus tut heute und was er tun wird, wenn er wiederkommt. Es geht um Jesus. Es geht um ihn allein. Worum dreht sich mein Leben? Was beschäftigt mich in meinen Gedanken? Worum dreht es sich bei mir? Und ganz ehrlich, von Natur aus sind wir Menschen mit uns selbst beschäftigt. Wir sind von Natur aus Egoisten. Und alle, die Eltern werden, seid nicht enttäuscht. Es ist normal, wenn eure Kinder geboren werden und wenn sie da sind, sie denken erstmal an sich selbst. Sie schreien, wenn sie irgendwas brauchen. Und wir fahren Karussell, wir drehen uns um uns selbst. Und leider sind wir auch als Kinder Gottes nicht frei, völlig frei davon. Und das ist manchmal auch ganz erschreckend, wie sehr unser Glaubensleben selbst mit uns selbst beschäftigt ist. Und manchmal erschrickt man auch, wenn man selbst mit reifen Christen spricht und man stellt fest, oh, die reden eigentlich nur von sich selbst und denken so viel über sich selbst nach und was es mit ihnen zu tun hat. Und es geht gefühlt sehr wenig um Jesus. Und das ist auch kein Geheimnis aus der Seelsorge. Konflikte in der Ehe, in der Familie, Streit zwischen Kindern, Konflikte auch in der Gemeinde. 90% bis kurz vor 100% haben irgendetwas damit zu tun, dass zu viel Egoismus im Spiel ist und zu wenig Jesus. Wenn Jesus dein Leben bestimmt, wenn es dir um Jesus geht, so wie unser Text, dass es eigentlich nur um Jesus geht die ganze Zeit, was er tut und getan hat, dann verlieren sich ganz viele Probleme, lösen sich scheinbar unlösbare Knoten auf einmal in nichts auf, wenn Jesus uns bestimmt. Und wir dürfen uns nie damit zufrieden geben oder uns damit abfinden, dass wir halt eben so viel mit uns selbst beschäftigt sind. Steig aus diesem Karussell aus und fall vor Jesus auf die Knie. Es geht um ihn, um Jesus allein. Wenn du Gottes Wort liest und wenn du betest und zum Gottesdienst gehst, dann frag dich, wie kannst du Gott heute verherrlichen? Wie kann er durch dich gepriesen werden? Wie kannst du ein Diener sein an deinem Bruder, deiner Schwester? Wie kannst du ein Segen für andere sein? Und wenn du dann geistlich gesättigt und gesegnet wirst, preise Gott dafür. Aber darum geht es nicht in erster Linie. Es geht um Jesus und was er getan hat. Er möchte verherrlicht werden. Und er hat es verdient. Wo können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe es gemacht? Eigentlich nur bei den Dingen, die schief gehen. Jesus allein. Und ein drittes, warte auf Jesus. Wenn Jesus uns tatsächlich überwunden hat und wir von ihm erlöst sind, dann haben wir auch eine wachsende Sehnsucht danach, ihm selbst zu begegnen. Jesus wird zum zweiten Mal denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten, heißt es hier. Ja, wir sind eine recht junge Gemeinde. Das ist auch schön, es ist so. Gott hat es so gegeben. Und viele von uns haben noch viel vor. Zwei Brüder in unserer Mitte, die jetzt heute gerade nicht hier sind, Quarantäne und anderweitig, sind kurz davor zu heiraten. Ja, das ist ein großes Ziel und da freut man sich auch richtig drauf. Und wir freuen uns mit, ist auch gut so. Dürft euch freuen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, viele Familien von uns erwarten Nachwuchs. Da freuen wir uns drauf. Und die als Eltern noch viel mehr, ganz sehnsüchtig oft, bis das Kind geboren wird. Und das ist auch gut so. Und andere sind eben noch dabei, auch im Leben so die einen oder anderen Schritte voranzugehen. Das sind das Ziel eines Geburtstags heute erreicht, freuen wir uns auch mit, aber auch dann Ziele in der Schule, Ziele in der Ausbildung, im Studium, an der Arbeit. Andere bauen Häuser oder renovieren, man will Dinge erreichen und vorankommen. Es sind gute Ziele, wir dürfen diese haben. Aber diese Ziele dürfen nie diesem einen Ziel irgendwie im Weg stehen. Jesus kommt wieder und ich erwarte ihn. Ich warte darauf, dass Jesus wiederkommt. Das heißt nicht, dass wir in dieser Welt keine Freuden und Ziele mehr haben dürfen, aber sie dürfen uns dieses große, herrliche Ziel nicht verstellen und nicht größer werden. Und dann müssen wir uns fragen, ja, warte ich mit dieser hungrigen Sehnsucht auf diesen Tag, an dem Jesus wiederkommt? Stehe ich morgens auf und schiebe den Vorhang beiseite und denke, vielleicht heute, vielleicht kommt der Herr heute wieder. Und ich warte auf ihn. Und lasst uns einander dazu ermuntern, dass wir den Blick hinauf zu unserem himmlischen hohen Priester nicht verlieren. Denn er wird wiederkommen zum Heil denen, die ihn erwarten. Und es wird herrlich. Und lasst uns zu denen gehören, die ihn erwarten. Die so sehnsüchtig auf ihn erwarten, dass er aus dem himmlischen Heiligtum wieder herauskommt und das Heil mit sich bringt und die Herrlichkeit mit ihm anbricht. Jesus Christus tut alles für unser ewiges Heil. Er kommt wieder. Ja, Herr Jesus, komm wieder. Hole uns bald zu dir, in deine himmlische Heimat, die du für uns bereitet hast. Ja, Herr Jesus, komm. Maranatha. Amen.